Der Wochenspruch für diese Woche steht im Epheserbrief, Kapitel 5, die Verse 8 und 9. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Und da ein Wochenspruch schnell vorbei ist und dann vielleicht schon wieder verklingt, bevor er richtig gehört wird, lese ich ihn noch ein zweites Mal. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Was ich uns wünsche, ist, dass wir etwas erleben von der Gegenwart Gottes und von der Einladung, dass etwas neu wird in unserem Leben, das wirkt und das gut wird. Und jetzt singen wir ein Lied, das vor allem die Kinder kennen und mögen. Kennen die Kinder das Lied?
Ja.
Kennen die Kinder das Lied?
Ja.
Kennen alle Kinder das Lied?
Ja.
Gibt es eigentlich eine Kindergruppe, wenn die Kinder aus dem Gottesdienst rausgehen? Oder wie läuft das? Zwei? Heute nur eine Gruppe? Ich sehe da hinten eine Person, die hat mit dem Kopf geschüttelt und hat gesagt, das stimmt nicht, dass es nur eine Gruppe gibt. Aber wir denken da selten drüber nach. Die Erwachsenen hören zwar immer, jetzt gehen die Kinder raus und dann sieht man, dass also eine ganze Menschenmenge Richtung Tür geht. Das dauert dann 3 bis 5 Minuten und dann sind die Kinder weg. Und wir fragen ja auch gern mal danach, was ist denn eigentlich dann in dem Teil, was die Kinder machen? Was machen die denn programmmäßig? Heute zum Beispiel wieder was mit Wasser. Aber mehr wissen wir nicht. Wie viele Kindergruppen gibt es denn? Eins? Zwei? Drei? Vier. Es gibt 4 Kindergruppen in dieser kleinen Gemeinde. Muss denn das sein? Ist das nicht ein bisschen viel? Ich meine, wir sind doch eine kleine Gemeinde. 4 Gruppen? Also welche Gruppen sind das denn? Die ganz kleinen?
Die Krabbelkinder ist 3, also die ab 3-Jährigen. Also eigentlich nur die Gruppe der 3-Jährigen, weil die sind sehr stark.
Ja.
Dann die 4 bis 6-Jährigen oder 5-Jährigen und dann die Großen. Kinder, die lesen können.
Also unter drei, und die finde ich wo?
Die unter Dreijährigen sind hier im Krankenhaus.
Und dann gibt es 3 bis 5?
Die sind drüben bei Martin und Maria.
3 bis 5 ist hier oben?
3 bis 5 ist hier oben, genau.
Das heißt im zweiten Stock. Und dann gibt es noch einen bei Martin und Maria?
Bei Martin und Maria, das sind die Dreijährigen.
Die Dreijährigen.
3 bis 5. Ist
euch das eigentlich bewusst, als die, die ihr keine Kinder habt oder vielleicht einfach nie drüber nachdenkt, dass wir an 4 Orten während des Gottesdienstes parallel eine Kinderbetreuung haben? An 4 Orten? Jetzt würde ich gerne mal wissen, wer ist denn alles Mitarbeiter bei der Kinderarbeit? Dass sich die mal zu erkennen geben. Wir brauchen mehr Licht. Matthias, wir brauchen mehr Lampenlicht. Ich sehe nichts. 1, 2, 3. Wer noch? Wer ist noch bei der Kinderarbeit dabei? 1, 2, 3, 4, 5 Personen. 6 Personen. Das heißt, 6 Personen machen die Kinderarbeit. Habt ihr genug Mitarbeiter?
Nein?
Nein. Ihr würdet euch also noch freuen, wenn noch mehr Leute Lust hätten, den Exodus während des Gottesdienstes zu erleben, ja? Und ihr wisst, wenn ihr nicht mitmacht in der Kinderarbeit, müsst ihr zur Strafe lange Predigten ertragen. Also überlegt es euch noch einmal. Und an wen könnte man sich wenden, wenn noch jemand Lust hat, einzusteigen? Antje, wenn noch jemand Lust hat, zu sagen, ich würde gerne mal bei einer Gruppe dabei sein. Eventuell auch erstmal nur schnuppern, ja? Wäre ja auch möglich, ne? Man muss sich nicht gleich fürs Leben verbindlich. Das heißt, wenn jemand Lust hätte zu schnuppern, gibt es also die Möglichkeit, Antje anzusprechen und zu sagen, ich würde gerne mal in der und der Altersgruppe mit dabei sein. Richtig?
Genau, also oder einfach erstmal gucken, wie es da läuft und halt bei diesem, ja, am Donnerstag einfach mal beizuholen und zu gucken, wie, was da halt so passiert und ob man halt Lust darauf hätte.
Okay, das heißt, man ist nicht verbindlich dann festgenagelt nach dem Motto falsche Gruppe Pech gehabt, sondern man kann gucken, wo es passt und wo es geht. Wie viele Mitarbeiter hättet ihr insgesamt gerne noch, damit ihr richtig glücklich wärt? Habt ihr da so ein Bild, so eine Idee? Wie viel hättet ihr gerne? Ich höre 10. 6 sind es, 10 wären es gerne, ja? 2 oder 3 Mitarbeiter wäre also noch eine echte Chance. Okay, also. Das heißt, wenn ihr heute jetzt gleich geht, nehmen wir das erstmal mal mit, dass wir darüber nachdenken, dass es eine kleine Gemeinde ist, die 4 verschiedene Kindergruppen hat, mit 4 Altersgruppen, die betreut werden. Und dass das ein enormer Schatz ist. Man müsste sogar sagen, in dem Augenblick, wo also die Kinder aus dem Gottesdienst hinausgehen, geht der größte Schatz der Gemeinde, die Zukunft der Gemeinde. Aber in 4 Gruppen werden die Kinder betreut. Und das finde ich etwas Wunderbares, was an dieser Stelle oft einfach viel zu kurz kommt und gar nicht wahrgenommen wird. Denn die Leute, auch die als Mitarbeiter gehen, verpassen selber den Gottesdienst und die Gottesdienste. Und viele der Mitarbeiter sind so regelmäßig dabei, dass sie ganz wenig vom Leben der Gemeinde im Gottesdienst danach mitbekommen. Und das ist für viele auch ein großes Opfer und auch eine Sache, wo viel Zeit in die Vorbereitung geht. Und es einfach gut ist, wenn wir das wahrnehmen und würdigen. Und wenn wir also dann in den nächsten Wochen erleben, dass die Kinderschar hinauszieht, vielleicht auch mit unserem Gebet, mit unserem Segen, den wir ihnen mitgeben, dass deutlich wird, dass das eine ganz wichtige Arbeit ist, die auch während des Gottesdienstes stattfindet. Und dafür möchte ich euch als Mitarbeitern von Herzen danken, für euer Engagement, für euer Ehrenamt, für die Bereitschaft, euch da wirklich reinzugeben. Bis dahin, dass die Sonntagsschul- und Kindermitarbeiter am Samstagmorgen sich verabreden, treffen bei IKEA und stundenlang bei IKEA die schönsten Möbel aussuchen, damit der Raum bei Martha und Maria unten, der zum Hof ist als Kinderraum, auch entsprechend eingerichtet werden kann. Und auch da nochmal ein herzliches Dankeschön an euch, dass ihr da eure Freizeit opfert und investiert. So, das Lied ist vorbei. Und so verabschieden wir die Kinder und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Sonntagsschule und in die Kinderarbeit. Und heute gibt es nochmal was zum Thema Wasser.
Ja.
Was denn?
Teilen.
Wasser teilen. Das heißt, heute gibt es Wasserbomben, ja? Oh. Wasser teilen. Bis später, ihr Lieben. Viel Spaß. Sag vorne noch was, ja? es vorweg zu sagen, mit dem heutigen Predigttext habe ich gekämpft und innerlich das Gefühl, ich habe verloren. Es gibt solche Sonntage, wo man Texte hat, mit denen man irgendwann auseinandergehen muss, weil die Zeit herum ist. Aber die Frage, was ist der Gewinn, was ist dabei rausgekommen, ist dann für mich auch als Prediger manchmal zwiespältig. Gerade an solchen Sonntagen freue ich mich umso mehr, wenn es daran auch zu entdecken gilt, dass nicht immer etwas Neues gesagt werden muss, sondern manchmal auch einfach das, was andere schon vorher haben beschreiben können, zum Klingen kommt. Ich bin ein Freund alter Lieder und wir wollen gleich in zwei Abschnitten ein Lied singen aus dem 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, von Gerd Terstegen. Das ist ein Lied, das auch in den neuen Liederbüchern Feiern und Loben das Lied Nummer 1 ist. An eine gute Stelle gesetzt, denn Gerd Terstegen hat einfach wunderbare Worte gefunden, um zu beschreiben, was passiert, wenn wir Gottesdienst feiern, was passiert, wenn wir zusammenkommen. Wir werden dieses Lied singen. Ich werde aber die ersten Strophen, die wir dann gleich singen, lesen. Dann singen wir die Strophen. Dann werde ich den zweiten Teil lesen und dann erst singen wir den zweiten Teil. Es ist mehr als ein Lied. Es ist ein Gebet. Es kann eine innere Einstimmung sein, wenn wir uns darauf einlassen und mit der Gegenwart Gottes, so wie wir es gleich singen, wirklich rechnen. Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte. Alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlagt die Augen nieder, kommt, ergebt euch wieder. Gott ist gegenwärtig, dem die Cherubinen Tag und Nacht gebücket dienen. Heilig, 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 singen ihm zur Ehre aller Engel hoher Chöre. Herr, vernimm unsere Stimmen, da auch wir geringen, unsere Opfer bringen. Wir entsagen willig allen Eitelkeiten, aller Erden Lust und Freuden. Da liegt unser Wille, Seele, Leib und Leben, dir zum Eigentum ergeben. Du allein sollst es sein, unser Gott und Herre, dir gebührt die Ehre. Majestätisch Wesen, möcht ich recht dich preisen und im Geist dir Dienst erweisen. Möchte ich wie die Engel immer vor dir stehen und dich gegenwärtig sehen. Lass mich dir für und für trachten zu gefallen, liebster Gott, in allem.
Thank you.
durchdringest alles. Lass dein schönstes Lichte, Herr, berühren mein Gesichte. Wie die zarten Blumen will ich sich entfalten und der Sonne stille halten. Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Mache mich einfältig, innig abgeschieden, sanft und still in deinem Frieden. Mach mich reines Herzens, dass ich deine Klarheit schauen mag im Geist und Wahrheit. Lass mein Herz überwärts wie ein Adler schweben und in dir nur leben. Herr, komm in mir wohnen, lass mein Geist auf Erden dir ein Heiligtum noch werden. Komm, du nahes Wesen, dich in mir verkläre, dass ich dich stets lieb und ehre. Wo ich geh, sitz und steh, lass mich dich erblicken und vor dir mich bücken. Ich bete mit uns. Gott, unser Vater, die Worte von Gerhard Terstegen bewegen mich sehr, weil ich bei ihm spüre, dass er etwas verstanden hat von deiner Gegenwart. Dass er ergriffen ist, ergriffen war von der Erkenntnis, dass du da bist. Dass du in diese Welt gekommen bist, dass du uns kennst, dass du präsent bist. Ich freue mich an diesen Versen, weil sie etwas zum Ausdruck bringen, an Nähe und Kontakt, der möglich ist mit dir. Und gleichzeitig auch das Erschaudern, ob der Erfahrung, dass du da bist. Du, der allmächtige Gott, Schöpfer unseres Lebens. Und wenn wir gemeinsam Gottesdienst feiern, dann sprechen wir das immer wieder aus, dass du gegenwärtig bist. Dann singen wir das. Aber die Frage ist, ob es ankommt, ob wir es spüren, ob wir daran glauben können, dass du deiner Gegenwart bei uns bist und etwas in uns verändern und gestalten willst. Gott, unser Vater, so bitte ich für uns, die wir hier zusammen sind, dass wir ganz persönlich etwas erleben von deiner Gegenwart, dass wir erleben, Herr, wie du in unser Leben hineinsprichst. Dass wir erleben, dass du in unser Leben hineinsiehst und deine ausgestreckte Hand darauf wartet, wie wir reagieren. Ich möchte dir danken für deine Liebe, für dein Entgegenkommen. Dir danken, dass du unser Leben wertschätzt und achtest und ein Bild von dem hast, wie unser Leben werden kann und werden soll, wenn wir es durch dich gestalten lassen. So segne uns in diesem Gottesdienst, begegne uns. Amen. Lass uns noch einmal die ersten drei Strophen dieses Liedes gemeinsam singen. Perikopentext für den heutigen Sonntag, also der Text, der in allen evangelischen und auch in vielen freikirchlichen Gemeinden heute gepredigt wird, stammt aus dem Römerbrief, Kapitel 6, die Verse 19 bis 23. Paulus schreibt da: Ich muss menschlich davon reden, um der Schwachheit eures Fleisches willen, wie ihr eure Glieder hingegeben hattet an den Dienst der Unreinheit und Ungerechtigkeit, zu immer neuer Ungerechtigkeit. So gebt nun eure Glieder hin an den Dienst der Gerechtigkeit, dass sie heilig werden. Denn als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Was hattet ihr nun damals für Frucht? Solche, deren ihr euch jetzt schämt, denn das Ende derselben ist der Tod. Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Das Ende aber ist das ewige Leben. Denn der Sünde Sold ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Perikopentext, Römerbrief, Kapitel 6, die Verse 19 bis 23. Das sechste Kapitel bei Paulus im Römerbrief ist ein groß angelegtes Kapitel, ein groß angelegtes Thema. So wie Paulus ja im gesamten Römerbrief eine theologische Grundlegung schreibt an eine Gemeinde, die er besuchen will, ist dieses Kapitel eines von vielen, wo Paulus versucht, die ganz wichtigen Themen, die er verstanden hat, in der Verkündigung des Evangeliums Jesu Christi zu beschreiben. Und immer wieder auch wichtig daran zu denken, dass wir heute hier beieinander sitzen als christliche Gemeinde, verdanken wir vermutlich niemand anderem als den Paulus. Er war es, dem es als einziger der Apostel oder der nachzeitigen Apostel gelang, etwas von dem Evangelium so zu transportieren, zu beschreiben und weiterzugeben, dass sich Gemeinden gegründet haben, die weiter existiert haben. Paulus war derjenige, der als ehemaliger Christenhasser sein Damaskus-Erlebnis hatte und aus dem Saulus wurde ein Paulus. Eine Veränderung, die so durch Mark und Bein in dem Leben dieses Menschen gegriffen hat, dass das auch äußerlich wird in einem anderen Namen, den er danach angenommen hat. Aus dem Saulus, dem Christenhasser, wurde der Paulus, der das Evangelium Jesu Christi weitergetragen hat. Aus dem Saulus, der zum Paulus wurde, wurde dieser eine Mensch, der eine Transferleistung geschaffen hat, deren Weite wir meist nicht überblicken, hat er doch das Evangelium Jesu Christi komplett aus einer Sprachkultur des aramäisch-semitischen Sprachumfeldes umgewandelt, transportiert und übersetzt in die griechische Sprache und damit eine Übertragungsleistung geschaffen, die heute auch nach über 2000 Jahren großen Respekt zollt. Für eine gewaltige Leistung. Hier in diesem Römerbrief hat Paulus, der vermutlich in Korinth weilt, zum Teil sagen die Ausleger eventuell auch Ephesus, hat er eine Gemeinde im Blick, die er noch nicht besucht hat. Eine Gemeinde von Christen, die sich gegründet hat, die bereits existiert, die nicht von ihm gegründet wurde. Eine Gemeinde, die er besuchen möchte, um in der Folge weiterzuziehen von dort aus bis nach Spanien, um dort das Evangelium zu verkündigen. Etwas, was ihm aber nicht gelingen wird. Und er schreibt an diese Gemeinde in Rom eine theologische Grundlegung. So wie in keinem anderen Buch, Heftchen, also keinem anderen Brief, den er geschrieben hat, hat er hier den tiefen Wunsch, etwas Grundlegendes zu beschreiben und auszugestalten. Und in großen Linien im Römerbrief macht er genau das. Und der Römerbrief Kapitel 6 ist vor allem in den freikirchlichen Gemeinden ein gern zitierter Text, weil er dort von dem berichtet, was in der Taufe geschieht. Und der Gedanke, den er theologisch und juristisch damit hineinbringt, ist zu Beginn des Kapitel 6, dass die Menschen, die sich taufen lassen auf das Bekenntnis Jesu Christi, dass diese Menschen tot sind, dass diese Menschen sterben und neu geboren werden. Und für Paulus ist das nicht nur einfach ein Untertauchen und das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, sondern für Paulus geht das viel weiter, weil er deutlich macht, dass das hier bis hin in die Juristerei Konsequenzen hat. Denn, so sagt Paulus in diesem Kapitel, niemand kann einem Verstorbenen gegenüber einen Herrschafts- oder Rechtsanspruch geltend machen. Niemand. Und wenn der alte Mensch gestorben ist in der Taufe, dann sind damit auch alte Rechtsansprüche oder Herrschaftsansprüche verwirkt. Und das gilt, schreibt Paulus, auch für die Sünde, für die Schuld eines Menschen, die er in seinem Leben angelastet hat. Sie ist vorbei. Denn wer auf den Namen Jesu Christi getauft wurde, ist damit in die Wirklichkeit seines Todes hineingekommen und für die Sünde gestorben. Und weil Gott durch Jesu Auferweckung Sünde und Tod überwunden hat, schreibt Paulus, gibt es für den, der sich mit diesem Geschehen durch die Taufe verbinden ließ, die Möglichkeit eines neuen Verhaltens, das nicht von der Sünde bestimmt ist. Das ist das große Thema in diesem sechsten Kapitel des Römerbriefes. Immer und immer wieder, dass hier tatsächlich ein Herrschaftswechsel stattgefunden hat, der endgültig ist, der einmalig ist, der endgültig ist und dadurch etwas Neues wirkt. Und diese Frage, diese Art, dass etwas Altes vergangen ist durch die Taufe und etwas grundlegend Neues geschehen ist und ein Herrschaftswechsel stattgefunden hat, das variiert Paulus in diesem Römer Kapitel 6 insgesamt 4-mal und versucht immer wieder neu in Bildern und Worten zu beschreiben, was da passiert. Die Kultur, in die er das hineinschreibt, ist eine jüdisch geprägte Kultur. Eine Kultur, die viel versteht von Gesetzen, von Ritualen, von Dingen, die auch gesetzt sind und die unveränderbar in das Leben eines Menschen hineinwirken. Umso mehr ist es Paulus wichtig, deutlich zu machen, dass hier tatsächlich etwas Neues entsteht. Etwas komplett Neues. Ich kann mir gut vorstellen, dass Paulus an seinem Arbeitsplatz, wie auch immer er ausgesehen haben mag, in seinen Gedanken und in seinen Bildern, die er hatte, etwas Großartiges gesehen hat. Etwas, was weit über seinen Arbeitsplatz, seine Stadt hinausgewirkt hat. Weil Paulus in diesem Kapitel etwas beschreibt, das sich durch den ganzen Kosmos erstreckt. Dass durch das Heilshandeln Gottes in Jesus Christus etwas entstanden ist, was die ganze Welt verändern kann. So wie im Einzelnen, so aber auch global tatsächlich der ganze Kosmos verrückt. Weil etwas anderes, weil etwas Neues möglich wird. Jetzt hier in den letzten Versen, Römer Kapitel 6, 19 bis 23, kommt die vierte Variation des gleichen Themas. Er beschreibt hier in diesen knappen Versen das Bild vom Herrschaftswechsel eines Sklaven. Das gleiche Thema wie zu Beginn des Kapitels, nur mit einem neuen Beispiel. Wo klar ist, dass wenn ein Sklave einen neuen Herrn bekommt und das rechtsfest abgemacht wurde, hat der alte Herr keine Herrschaftsansprüche mehr, keine Macht mehr über diesen Sklaven. Der Sklave ist verkauft und gehört jetzt jemand anders. Und jemand anders bestimmt jetzt über sein Leben. Das ist ein Bild, das für uns kaum sich erschließt, weil in den meisten Bibelübersetzungen steht das schöne Wort Knecht. Und das schöne Wort Knecht hat einen anderen Klang, als wenn ich von Sklaverei rede. Für jemand, der damals gelebt hat zur Zeit Paulus, war aber dieses Bild eindeutig. Weil natürlich gab es Hunderttausende von Sklaven, von Menschen, die gekauft und verkauft wurden, von Menschen, die ihre Freiheit verwirkt hatten, weil sie irgendwann Schulden gemacht hatten, die sie nicht bezahlen konnten und einfach das übliche Geschäft war, wenn ich Schulden habe, die ich nicht bezahlen kann, dann werde ich irgendwann verkauft. Das heißt, meine Arbeitsleistung wird gekauft von einem Menschen, der die Summe X dafür bekommt, dass ich lebenslänglich ihm gehöre und damit bezahlt der neue Herr eine Summe Geld, die zur Tilgung der Schulden benutzt wird. Das ist die Grundidee, die eigentlich auch Sinn macht. Persönliche Haftung nennt man das. Das gibt es in unserer Rechtssprache ja auch noch. Aber nicht mehr mit Sklaverei. Oder sagen wir mal anders, nicht mit offensichtlicher Sklaverei. Wobei ich manchmal nicht weiß, was leichter war. Denn die Sklavenverhältnisse der damaligen Zeit hatten einen recht hohen Ethos. Das heißt, der Sklave war zwar nicht mehr selber geschäftsfähig und konnte nicht einfach machen, was er wollte. Aber es gab auch zur damaligen Zeit die Notwendigkeit, dass Menschen, die einen Sklaven hatten, als Herren bestimmte Pflichten ihren Sklaven gegenüber hatten und diese gut behandeln mussten. Das ging zum Teil so weit, dass viele Sklaven sehr, sehr gerne Sklaven waren, weil sie damit einen Schutzraum hatten bei potenten Herren und auch viele Freiheiten hatten, dass dort die Sklaverei einen anderen Anklang hatte, als wir es heute uns vorstellen können. Das geht bis in manche Begriffe, die wir im Neudeutsch auch noch benutzen, aber die uns gar nicht mehr so gegenwärtig sind. Zum Beispiel der Begriff Pädagoge. Der Pädagoge ist ein griechisches Wort und meint erstmal nichts anderes als Paidagogos. Und es ist der vor den Knaben hergeht. Der Knabenführer. Und das war der Sklave, der zu einem jeden gut geführten griechischen Haushalt gehörte, der praktisch die Nanny war. der Mann, der verantwortlich war, dass die Jungs und die Mädchen anständig ins Gymnasium gekommen sind, was eine Sportarena war, wo also sehr viel Sport getrieben wurde, oder eben zu ihrer Schule kamen. Und der Paidagogos, das war der Knabenführer, der dafür verantwortlich war, dass die Kinder heile dort ankamen, wo sie hin sollten. Und der Paidagogos war ein Sklave. Es war ein Leibeigener seines Herrn. Naja, mancher Lehrer fühlt sich ja heute noch so. Aber zurück zum Text. Das heißt, hier geht es um das Thema der Sklaverei. Und Paulus macht deutlich, dass sich mit der Taufe ein Herrschaftswechsel vollzieht, der zu vergleichen sei mit einem Herrschaftswechsel eines Leibabhängigen, der einem Herrn gehört und einen neuen Herrn bekommt. Und Paulus schreibt diese mittlerweile vierte Variation zum gleichen Thema, weil er einfach sagt, ich muss menschlich davon reden, um der Schwachheit eures Fleisches willen. Ich muss menschlich davon reden, in immer neuen Bildern, weil ich weiß, dass das mit dem Verstehen schwierig wird für uns. Weil wir es einfach nicht kapieren können oder nicht kapieren wollen. Wie ihr eure Glieder hingegeben hattet an den Dienst der Unreinheit und Ungerechtigkeit, zu immer neuer Ungerechtigkeit, so gebt nun eure Glieder hin an den Dienst der Gerechtigkeit, dass sie heilig werden. Denn als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Was hattet ihr nun damals für Frucht? Solche, derer ihr euch jetzt schämt, denn das Ende derselben ist der Tod. Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottesknechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Das Ende aber ist das ewige Leben. Denn der Sünde Sold ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Ein neuer Herrschaftsbereich. Ein neuer Herrschaftsbereich, unter dem wir stehen können. Und bei dem Begriff Herrschaftsbereich geht es vor allem darum, dass Paulus deutlich macht, Leute, ihr habt eine Wahlmöglichkeit. Ihr seid nicht mehr unter diesem alten Prinzip, das letztlich dazu geführt hat, dass ihr unfrei wart, dass ihr ungerecht gehandelt habt, dass ihr an der Stelle letztlich das geerntet habt, was ihr verdient habt, den Tod. Und das gibt es ja heute noch in diesem schönen Satz, auch wenn wir sagen, der ist für mich gestorben. Dann heißt das ja nicht, das ist mein Heiland und Retter, Erlöser im allgemeinen Sprachgebrauch, sondern das heißt so viel wie, ich bin mit jemandem fertig. Und Paulus macht deutlich, dass diese alte Art und Weise, wie Menschen gelebt haben, dazu führt, dass sie fertig sind. Dass da nichts mehr kommt. Dass da eine Geschichte zu Ende ist und dass sie zwar vielleicht ihren Spaß haben und ihr Leben lustvoll leben, aber am Ende bleibt nichts über. Eine Bilanz, die einfach schlicht mit dem Tod endet, aus, vorbei, das war's. Und da macht Paulus deutlich, bedeutet die Taufe, ein Herrschaftswechsel, der ein anderes Ende bringt. Der ein anderes Ende der gleichen Geschichte bedeutet. Dass am Ende eine Frucht wächst, eine Frucht entsteht, die eben nicht im Tod endet. Die nicht darin endet, dass Dinge einfach keine Perspektive mehr haben. Sondern etwas Neues möglich wird, eben in Jesus Christus, unserem Herrn. Und wenn ich das dann lese und versuche zu verstehen, dann habe ich schon das Gefühl, ich sehe, wie sich in diesem Kosmos Räder drehen und es knack macht, eine Tür aufgeht, etwas Neues möglich wird. Und auch Paulus deutlich machen will, dass die Geschichte Gottes in dieser Welt einen neuen Abschnitt erreicht hat, eine neue Möglichkeit erreicht hat. Etwas Wunderbares. An Einladung sich verbindet mit der Taufe und der Übereignung unseres Lebens an Gott. Und diesen Bereich, den kann ich auch noch verstehen. Den kann ich auch noch für mich wahrnehmen oder auch Bilder dazu haben. Aber dann sitze ich bei der Predigtvorbereitung zu Hause und denke mir, und jetzt möchte ich gerne einen Übertrag leisten in unsere persönliche Lebenswirklichkeit. Dieses großartige Bild, das Paulus benutzt, ereignet sich das in unserem Leben? Spüren wir diesen gewaltigen Herrschaftswechsel, wo etwas völlig Neues geschieht und unser Leben eine andere Dimension bekommt? Spüren wir für uns vorher, dass das, was wir dort in scheinbarer Ungerechtigkeit gelebt haben, uns den Tod bringt? Und spüren wir auch genauso nach einem Jahr zu Jesus Christus, dass danach etwas an Leben beginnt, was weiterwirkt? Das sind die Augenblicke, wo ich dann manchmal zugegebenerweise sehr vorsichtig bin. Ich habe dann, wie ich es eigentlich regelmäßig mache, auch zu diesem Text gegoogelt. Man kennt also die entsprechenden Internetseiten, Göttinger Predigten oder andere. Es gibt eine ganze Reihe von Dienstanbietern, die Predigten zu solchen Texten dann auch freistellen. Und habe gelesen und gelesen und gelesen und gelesen und es hat mich nicht satt gemacht. Es hat mich nicht zufrieden gemacht. Es hat bei mir so viel offen gelassen. Es hat bei mir auch nochmal so bei den Texten, die ich dann las, irgendwann wieder neu die Frage gegeben, ereignet sich denn das? Funktioniert denn das? Wie viele Christen kenne ich denn, die nach 10, 20, 30, 40 Jahren irgendwie so eine großartige Bilanz oder so ein anderes Lebensgefühl nicht in ihrem Leben etablieren konnten, wo das nicht so erscheint? Wie viele Gemeinden kenne ich, inklusive unserer eigenen Gemeinde, die tapfer Sonntag für Sonntag predigen, aber die nicht wirklich wachsen, obwohl wir eine so großartige Botschaft haben, dass etwas neu werden kann und soll in unserem Leben. Und das sind manchmal die Augenblicke, wo es dann für mich als Theologen und auch verantwortlichen Pastor einer Gemeinde einen Punkt gibt, wo ich viel lieber in einen Dialog treten würde. Wo ich gar nicht weiß, was ich predigen kann oder soll, sondern wo ich dann denke, wie wäre es, wenn wir gemeinsam uns der Gegenwart Gottes bewusst werden? Wenn wir gemeinsam einem solchen Text begegnen? Wenn wir dann gemeinsam in einen Austausch kommen, wo wir uns davon erzählen, was durch die Gegenwart Gottes bei uns möglich geworden ist. Wo wir persönlich werden. Und wo wir auch deutlich machen, was war denn eigentlich vorher in unserem Leben, bevor wir Gott kennengelernt haben? Und was hat sich wirklich dadurch verändert, dass wir Gottes Gegenwart für uns verstanden haben? Bis hin zur Frage, die auch manchmal gestellt werden muss, ob das, was an Veränderungen in unserem Leben stattgefunden hat, eigentlich die Qualität und die Dimension hat, von der ein Paulus redet und andere Schriften im Neuen Testament. Vielleicht ist es manchmal eben auch so, dass wir zwar in der Theorie etwas verstanden haben, aber in der Praxis noch nicht umgesetzt haben. Und es an einem geht wie dem Ostfriesen, der in Kanada Bäume gefällt hat. Und er hat seine schöne Säge gehabt und hat jeden Tag seine 3 bis 5 Bäume gefällt. Und dann hat er die Männer gesehen mit ihren großen, großen Stil-Motorsägen. Und die schafften 40, 50. Und dann sagten ihm, kauf dir doch auch so eine. Dann ist er in den Laden gegangen, hat sich auch so eine große, große Motorsäge gekauft, ging wieder in den Wald. Und nach einer Woche kam er zurück zum Laden und sagte, habt ihr mal eine blöde Säge verkauft, das wisst ihr, ne? Vorher habe ich 5 Bäume geschafft, jetzt schaffe ich 4. Sagt der Mann, das kann aber gar nicht wahr sein, das ist doch völlig unmöglich. Da haben sie mit der Säge was falsch gemacht. Nee, habe ich nicht, habe es doch gesehen, ist doch kein Problem. Und dann nimmt der Verkäufer die Säge, zieht an diesem Ding, so mal, darauf der Ostfriese, oh, was ist denn das für ein Geräusch? Ich weiß manchmal nicht, ob es nicht in vielen christlichen Identitäten genau so ist, dass wir zwar alles haben, was uns zur Verfügung steht, aber überhaupt keine Idee haben, welche Macht, welche Energie in dem Werkzeug steckt, das uns anvertraut wurde. Mir kommt es ehrlich gesagt oft so vor, dass ich mich das frage, ob es vielleicht sein könnte, dass wir dereinst einem Gott gegenüberstehen und wir dann erinnert werden an einen kleinen dummen Ostfriesenwitz und überhaupt nicht wahrgenommen haben, was uns anvertraut wurde. Mir geht es bei solchen Texten so, dass ich mich dann frage, Paulus, hast du da etwas gesehen, hast du da etwas gespürt, etwas in einer Energie, in einer Dimension, wo ich einfach vielleicht auch schwer den Zugang zu finde? Und ist da etwas, was uns verloren gegangen ist, an Energie und an Kraft, wenn du von so großartigen Bildern berichtest? Und wo wir einfach neu lernen können und neu lernen müssen, diese Gegenwart Gottes neu zu beschreiben und auch innerlich zu füllen. Wir haben ja hier hinten den Bibelstundenraum in diesem Jahr angefangen umzubauen. Es soll ein Raum des Gebetes werden. Ein Thema, das sich seit 10 Jahren durch Bethania durchzieht und seit 10 Jahren eine never-ending story war, weil den Raum der Stille hat es nie gegeben. So wie diese Ecke übrigens nie ein Raum der Stille geworden ist. Übrigens wie auch der Beginn des Gottesdienstes um 11 kein Ort der Stille ist. Und da kann sich tapfer die Musik im Hintergrund abspielen, wie sie will. Es wird geschnattert wie immer. Obwohl wir als Gemeinde in verschiedenen Gemeindestunden große Bekenntnisse abgelegt haben, wie wichtig das ist, den Gottesdienst würdig zu beginnen und in Stille und in der Gegenwart Gottes und darauf zu achten und sich einzustimmen, schnattern wir wie die Weltmeister. was übrigens auch von dem Leben zeugt, das in uns lebt. Und heute Morgen war es wieder sehr, sehr beeindruckend. Das ist das Leben, das in uns lebt. Das abzuwürgen wäre fatal. Und dennoch genauso wichtig ist eben die Frage, wo gelingt es uns, stille zu werden und hinzuschauen und darauf zu achten, wo uns die Gegenwart Gottes begegnet. Für mich war das heute natürlich besonders auch ein Bruch, weil ich hatte dieses Lied von Gerd Terstegen mehrfach gelesen, mehrfach für mich innerlich nochmal wahrgenommen und war beeindruckt von diesen Bildern, von dieser Macht, die diese Bilder haben, dieses Liedes von Gerd Terstegen. Und war so ganz wunsch und willig, das zu spüren im Gottesdienst und das zu transportieren und das einzuladend weiterzugeben, das als Möglichkeit, Gott zu erleben. Was ich uns wünsche, ist, dass wir beides kennen. Dass wir auf der einen Seite ganz viel Leben unter uns leben, miteinander, untereinander, mit den Kindern, mit den Menschen, die hier sind. Und dass wir auf der anderen Seite immer wieder sensibel werden, nicht nur zu fragen, ob wir einen Text intellektuell verstanden haben, sondern ob wir auch einen innerlichen, emotionalen Zugang haben zu der Gegenwart Gottes. Zu der Einladung, dass da etwas an völlig neuer Qualität in unser Leben kommen kann und soll. Und nicht nur ein Qualitätchen und nicht nur einfach eine neue Erkenntnis, sondern dass der lebendige Gott uns begegnen will und uns kennt und unser Leben verändern will. Manchmal besteht die Gefahr darin, dass wir Dinge klein machen, weil wir alles, was in unser Leben hineinkommt, mit den Begriffen und Ideen, die wir schon kennen, messen. Und wir dazu neigen, wenn etwas Neues passiert ist, mit dem alten Repertoire, das wir ein Verständnis haben, zu erleben. In der Beratung gibt es die Gestaltpsychologie, die sich genau mit diesem Phänomen beschäftigt. Das ist die Tendenz, dass Neues grundsätzlich Altem zugeordnet wird. Dass neue Erkenntnisse und Ideen grundsätzlich alten Ideen und Gedanken zugeordnet werden. Und dass wir oft einfach dann auch das Neue gar nicht mehr in der Dimension wahrnehmen, die es tatsächlich haben kann, sondern kenne ich, kann ich irgendwo abhaken, weil wir denken, da habe ich ja schon Kontakt zu. Wir haben Bilder zum Thema Gott. Wir haben Bilder zum Thema Vater. Alles lebt in uns mit Bildern, die vielleicht viel älter sind und vor allem viel kleiner sind. Und vielleicht völlig an dem Thema vorbeigehen, mit dem uns Gott begegnen möchte. Weil wir nicht verstehen, in welcher Art, in welcher Dimension das Angebot Gottes besteht. Und an dieser Stelle bekenne ich als Prediger im 18. Jahr, ist der Weg, den ich für mich mehr und mehr entdecke und entdecken muss, der Weg der Stille, der Weg des Leerwerdens und der Weg hinein in eine Einsamkeit, in der ich meine eigenen Bilder vor Gott ablege und versuche neu zu gucken, neu zu fragen, neu Dinge auf mich wirken zu lassen. Aber das geht wirklich nur, wo wir vorher ablegen. Wo wir vorher die Dinge ablegen, ausräumen aus unserem Leben, wo wir meinen, Dinge zu kennen und zu wissen. Gott ganz neu zu begegnen. Neu mit allen Sinnen hinzugucken und hinzuspüren. Führt vielleicht dazu, dass wir tatsächlich bei Begriffen, die wir meinen, schon so gut zu kennen, wo wir genau wissen, welche Meinung wir dazu haben, wir vielleicht zu völlig neuen Erkenntnissen kommen und staunen. Das ist mein Wunsch und mein Gebet an dieser Stelle auch bei einem Text wie diesem, dass wir miteinander tatsächlich in ein Gespräch kommen, wo wir untereinander und auch vor der Gemeinde etwas erzählen von der Macht des Handelns Gottes in unserem Leben. Wo wir voneinander etwas erzählen können, von Veränderungsprozessen in unserem Leben, wo wir schmerzliche Dinge endlich tatsächlich ändern und nicht nur schönreden oder weglegen und weggucken, sondern wirklich davon berichten können, dass durch das Ausrichten auf die Gegenwart Gottes in Jesus Christus tatsächlich etwas Neues geschieht. Dass wir tatsächlich etwas berichten können von einer neuen Herrschaft in unserem Leben. Wo etwas eben nicht zum Stillstand, nicht zum Tod, nicht zum Ende kommt, sondern etwas Neues geschieht. Aber der Weg dorthin wird immer darüber nur möglich sein, dass wir die Macht unserer Bilder, die in uns leben, verstehen und sie loslassen und uns aufmachen, dem lebendigen Gott mal zu begegnen. Das leistet nicht eine Predigt. Aber das können wir leisten, wenn wir achtsam werden, wenn wir fragend werden. Und wenn wir Menschen werden und bleiben, die darauf achten, wohin unsere Sehnsucht vor Gott uns zieht. Amen. Lasst uns gemeinsam singen. Bete mit uns. Wenn ich dieses Lied singe, dann spüre ich etwas an Wunsch und Sehnsucht in meinem Leben, das seinen Platz und seine Antwort bei dir findet. Und Gott, unser Vater, in diesem Gottesdienst sind viele Menschen mit dem tiefen Wunsch, dass ihr Leben gelingt. Dass dieses Leben, das uns anvertraut ist, am Ende eine Bilanz hat, wo wir glücklich sind, wo wir etwas von Leben erleben und Freude und Frieden, und wo wir eines Tages, wenn wir alt sind und unsere Stunde gekommen ist, zu sterben, dankbar zurückblicken und wissen, dass dieser Tod kein Ende ist, sondern ein Übergang hin zu dir. Gott, unser Vater, du weißt, an welcher Stelle wir hängen bleiben und wo unsere Bilder einfach zu viel Macht haben. Wo wir zwar Sehnsüchte und Ideen kennen, aber nicht wissen, wie wir etwas ändern können. Und an den Stellen bitte ich dich, dass wir dich und deine Hand erleben in unserem Leben. An diesen Stellen bitte ich dich, Herr, dass du uns dort darinnen tief berührst, wo wir selten jemanden hingucken lassen, aber genau wissen eben, dass es diese Ecke in unserem Leben gibt. So bitte ich dich, Gott, unser Vater, dass wir am Ende, wenn wir in eine Woche hineingehen, sensibel werden und sensibel sind für dich. Und daran denken, du bist mit uns nicht fertig. Du willst weitermachen und weitergestalten. Amen. Ja, damit kommen wir zu den Informationen für die kommende Woche. Und was wir ja seit geraumer Zeit machen, ist, dass wir nicht die Geburtstage nennen, die schon geschehen sind, wo man dann gucken kann, wie viele Treffer hatten wir bei der Frage, habe ich dran gedacht, war es mir bewusst, habe ich mich vielleicht sogar gemeldet. Und wir machen das ja auch ganz bewusst, dass wir die die Geburtstage der kommenden Woche nennen, damit jeder von uns die Möglichkeit hat, sich erinnern zu lassen und darüber nachzudenken, ob ich mich bei einer Person melde. Ob ich zum Beispiel wahrnehme, dass am 15.07. Ronald Lüttke Geburtstag hat, der mit seiner Frau immer mal wieder kommt, aber vielleicht gar nicht richtig angekommen ist in Betania, weil die Menschen fehlen vielleicht, die offen für ihn sind, die deutlich sagen, ich nehme dich wahr. Und so ist eine Geburtstagsanzeige kein Pflichttermin, sondern vielleicht auch eine Einladung am 16.07. Milan, Jernej Knabe, nochmal wahrzunehmen. Ich muss mir jetzt nochmal sagen, wie man den zweiten Vornamen ausspricht. Jernej, weil ich kenne ihn immer nur als Milan. Er ist hier in dieser Gemeinde mit euch. Und viele haben ihn vielleicht gar nicht so bewusst wahrgenommen, dass da zwei Kinder sind, die zu euch gehören. Und die auch ihren Raum hier brauchen. Oder Anja Hanke, Mutter von drei Kindern, mit anstrengenden Jahren hinter sich, die sich auch freut, wenn Menschen sagen, hallo, ich habe an dich gedacht, du hast Geburtstag. Oder Barbara Morche, am 20. bist doch du wieder dran. Das ist keine Pflichtabarbeit, die wir hier haben, sondern eine Chance und eine Einladung, füreinander sensibel zu werden, aufeinander zu achten. Schaut doch, was ihr daraus macht, aus diesen uns im Augenblick bekannten Geburtstagen. Und Barbara hat nachher noch Bücher, da kommen wir später zu. Wir würden erst gerne mal die weiteren Termine für die nächste Woche angucken wollen. So haben wir dann in der kommenden Woche, auch wenn es Richtung Urlaubszeit geht, von 9 bis 9.15 Uhr eine gemeinsame Gebetszeit. Da steht zwar im Gemeinderaum, aber die Gebetszeit findet hier hinten statt, im ehemaligen Bibelstundenraum, der ja auch neu gestrichen ist und sich Stück für Stück weiter verändern wird. Und eine Einladung ist, einfach mal einmal am Tag zur Stille zu kommen. Vielleicht schenkt ihr euch diese Viertelstunde. Weitere Veranstaltungen gibt es dann am Montag, gleich zweimal, nämlich um 15 Uhr trifft sich die Seniorengruppe Ü55, überwiegend Frauen, die aus der Arbeit von Huttenkids sich auf den Weg machen hierher und den Innenhof dann in kleiner Zahl bevölkern. Unter anderem übrigens im Augenblick in der Begleitung unserer 1-Euro-Jobberin. Wir haben dort eine Frau, die hier auch viel putzt und reinigt. Und ich hoffe, man merkt es auch, dass sie das tut und wirklich 5 Tage die Woche mit 30 Stunden insgesamt dafür sorgt, dass es hier ordentlich wird. Um 19.30 Uhr gibt es dann den TC-Gebetsabend. Das letzte Mal vor den Sommerferien werden Roland und Sabine dieses leiten und hier eine ganze Reihe von Leuten hier vorne sitzen. Vermutlich sitzt die hier vorne, ne? Und danach in der Regel die Möglichkeit, ein Stück Käse, ein Stück Baguette und einen Schluck Wein zu sich zu nehmen. Herzliche Einladung, Vorkenntnisse werden dafür nicht gebraucht. Jeder kann kommen, auch zum ersten Mal. Und wer nicht sicher ist, ob er singen kann oder was TC bedeutet, möge umso mehr neugierig kommen und schnuppern. Dann haben wir am Freitag eine weitere Veranstaltung, eine Kinderkrabbelgruppe um 10.30 Uhr. Barbara, bei gutem Wetter seid ihr draußen, bei schlechtem Wetter im Kinderraum, voraussichtlich. Und es können noch Kinder hinzukommen, es ist keine geschlossene Gruppe. Am nächsten Sonntag um 11 Uhr gibt es hier wieder einen Gottesdienst. Und in den nächsten 3 Wochen wird das die Nicole Witzemann gestalten als Pastorin. Nicole Witzemann ist vor wenigen Wochen, Monaten aus Norddeutschland, ich glaube Norderstede, Westerstede, halb richtig war ich, gekommen, ich hätte beinahe gesagt zurückgekommen, nach Berlin und lebt jetzt hier mit ihrem Mann in Berlin und wird in den 3 kommenden Wochen den Gottesdienst mitgestalten. Ich bin selbst mit der gesamten Familie in Grömitz auf Kur und werde dann in 3,5 Wochen wieder hier sein. Und der heutige Gottesdienst hatte 2 Hauptverantwortliche, neben Matthias Morcher an der Technik, nämlich Carsten Henkel für die Musik und mein Name ist Volker Tepp. Ja, und nach dem Gottesdienst die herzliche Einladung zu Tee und Kaffee. So wie es aussieht, werden wir es schaffen können draußen. Es ist trocken und richtig kalt auch nicht. Ich sehe da Leute mit kurzen Hemden, also es scheint möglich zu sein, auch den Außentemperaturen zu trotzen. So, und dann habe ich noch etwas bekannt zu geben, was einige freuen und andere traurig machen wird. Denn Ali El Ali, Bilal Sado, Youssef Sado, Hussein Yehia, Usmat El Ali, Sarah Aluch, Ahmed Alu haben eins gemeinsam. Sie sind gelaufen, was das Zeug hält. 2 Namen fehlen, die habe ich nämlich schon weitergegeben. Und das sind allesamt Kinder von Kibitz, Kinder am Beuselkiez. Und die sind am letzten Samstag, glaube ich, war das? Am Mittwoch, Entschuldigung, mitten in der Woche, sind die gelaufen. Und gegen Geld. Olli, wofür sind die eigentlich gelaufen? Ich glaube, du kennst dich damit ziemlich gut aus. Kann das sein?
Ja, die sind gelaufen für das Forum Ziviler Friedensdienst, das Friedensprojekte in Irak, Israel und Palästina, auf dem Balkan, auf den Philippinen und in Oranienburg durchführt.
Oranienburg ist nicht ganz unbekannt. Oranienburg hat ein großes Konzentrationslager. Hatte im Krieg viele, viele Rüstungsindustrien und also die höchste, mit Höchstdichte an Bomben, die überhaupt jemals irgendwo abgeworfen wurde. Und es ist gleich um die Ecke und vielen gar nicht so bekannt. Ne? Und dafür wurde Geld gesammelt und erlaufen. Ne?
Genau, 1200 Schülerinnen und Schüler und unter anderem auch die Kiebitze, die ich auch getroffen habe, die mit also großem Eifer dabei waren, sind gelaufen bei prima Wetter und es hat sehr viel Spaß gemacht.
Und alleine von uns aus der Gemeinde sind, glaube ich, 10 oder 11 Personen gewesen, die als Sponsoren aufgetreten sind und dabei zum Teil mächtige Summen spenden dürfen, die ich heute gerne erbitten würde in Geld, damit ich morgen dem Karim das in die Hand drücken kann, der schon ganz gierig ist, diese gewaltige Summe zu haben und seinen Kindern sagen zu können, ihr habt so viel Geld eingelaufen. Und als kleiner Hinweis für die Kinder ist es nicht einfach nur, dass sie laufen und dann auch in Kontakt kommen mit einem Projekt, wo es darum geht, für Frieden in der Welt sich zu engagieren. Für diese Kinder, die allesamt selber aus dem türkisch-arabischen Bereich kommen, die meisten aus dem arabischen Bereich, ist das das erste Mal in ihrem Leben, dass sie die Möglichkeit haben, sich aktiv zu beteiligen an einem Projekt, das sich für mehr Frieden engagiert. Das erste Mal, dass sie selber merken, ich kann was verändern, ich kann was bewirken und ich kann selber mitgestalten. Und damit haben wir den Kindern etwas ganz Wertvolles gegeben, dass sie an Würde und Achtung für sich selber erleben, dass sie mit den gesponserten Runden tatsächlich Geld für ein solches Projekt erwirtschaften. Und wie viel Geld, das haben unter anderem Bino und Roland Renz erlebt. Euer junger Mann, wo ihr sagtet, 10 Euro pro Runde ist uns das wert, hat wie viele Runden gelaufen?
11
Runden. Das waren mal locker 110 Euro. Carola hat ein bisschen mehr Glück gehabt. Wie viele? 5 Runden. Ah. Gut, also da hast du ein bisschen Glück gehabt, aber euer, wie heißt euer nochmal, euer junger Mann? Ach du Scheibenkleister, Mehmet, das war natürlich gemein. Mehmet ist groß und stark und hat viel Kraft. Wie wir jetzt gesehen haben, hat er auch den Rundenrekord geschafft. Aber
was vielleicht tröstet, das kommt an, dass so viele Leute diese Projekte unterstützen und bringt dann Früchte in der Form, dass zum Beispiel die Bundesregierung gesagt hat, fürs kommende Jahr, dass sie für Projekte dieser Art wesentlich mehr Geld zur Verfügung stellen wird, als in diesem Jahr. Bedarf in der Bevölkerung, dass zuerst einmal Frieden versucht wird, mit zivilen Mitteln, also ohne Militär zu schaffen und dann erst anders.
Ja. Und dann haben wir ja einen jungen Mann, nämlich